Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Auch heute reden wir wieder über ganz aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und natürlich über unsere brandheißen Themen zum Thema Datenschutz. Informationsfreiheit heute weniger. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und mir gegenüber ist Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Tag Stefan.
Na, jetzt haben wir ja wirklich in unserer neuen Folge jede Menge interessante, aktuelle Themen, die wir bei Querbeet mal kurz beleuchten können. Womit fangen wir denn an?
Och, fangen wir doch an mit unserer neu nominierten Bundesdatenschutzbeauftragten, mit Luisa Specht-Riemenschneider aus Bonn, die wir, glaube ich, beide ganz gut kennen.
Ja, ja, so ist es. Nachdem es verschiedene Meldungen gegeben hat, wer es denn nun wird, ist diese Meldung, glaube ich, relativ plausibel. Es gab ja schon Reaktionen aus dem politischen Berlin dazu, dass die Professorin für Datenrecht und neue Technologien Luisa Specht-Riemenschneider tatsächlich das Amt übernehmen soll von Uli Kelber. Sie ist ja der Berliner politischen Landschaft durchaus bekannt, war Mitglied in verschiedenen Beiräten, Digitalbeirat der Bundesregierung, Mitglied in der Gründungskommission für das Dateninstitut des Bundes. Da tut sich ja auch das eine oder andere. Und offensichtlich ein wichtiges Kriterium für die Auswahlberechtigten, / Vorschlagsberechtigten, nämlich in dem Fall die Grünen und die FDP. Sie ist kein Parteimitglied, nirgendwo. Nico, ist das ein Vorteil?
Gute Frage. Das wird sich zeigen, ob das ein Vorteil ist oder nicht, weil was natürlich ihren Vorgänger, also den jetzt noch amtierenden, durchaus ausgezeichnet hat und auch die Vorvorgängerin Andrea Vosshoff, sie kamen beide aus der Politik. Und sie konnten deshalb zum Beispiel, wenn es um die Haushaltsverhandlungen ging, ihr ganzes in der Politik sich erarbeitetes Geschick auch zum Tragen bringen, wenn es dann darum ging, also Stellen aufzustocken und der Behörde die Mittel zu verschaffen, die die Behörde haben muss. Das sind natürlich nicht zu unterschätzende Fähigkeiten, die die beiden Vorgänger mitgebracht haben. Und da kann man ihr nur eine gute Hand wünschen, weil das ist Politik und da macht es natürlich schon, da hilft es jedenfalls schon, wenn man da bei den Parteifreunden im Bundestag einmal anklopfen kann
und ja, absolut.
Also einfach weiß, wie das politisch funktioniert.
Umgekehrt in Sachen Fachkunde, also bei der Frage, wie kennt sie sich denn im Datenrecht aus, da ist sie ein Volltreffer. Da ist sie wirklich einschlägig in den Themen unterwegs, sogar noch ein bisschen übergreifend, weil sie auch noch die zivilrechtliche Seite des Datenrechts mit im Blick hat. Da, glaube ich, können wir nur sagen, super Wahl, passt. Woran man seine Kritik nach wie vor äußern muss, ist natürlich, aber das betrifft sie ja nicht persönlich, dass wir es mit einem sehr intransparenten Besetzungsverfahren zu tun haben. Die Intransparenz fing ja schon bei Uli Kelber und seiner Nichtverlängerung an. Und wie sie jetzt tatsächlich gekürt wurde, wie sie auserkoren wurde, da kann man nicht behaupten, das sei in irgendeiner Form transparent gewesen. Ja, es wird einen Vorschlag der Bundesregierung geben. Ja, es wird auch eine Wahl im Bundestag in öffentlicher Sitzung geben. Aber das ist nun nicht die Transparenz, von der Artikel 53 Absatz 1 der Datenschutzgrundverordnung redet, weil schlicht und ergreifend nicht nachvollziehbar ist, aufgrund welcher Sachgründe jetzt Luisa Specht-Riemenschneider ans Ruder kommt und Uli Kelber ausscheidet.
Wissen wir eigentlich, ob Malte Engeler sich um den Job beworben hat?
Ich glaube in diesem Fall nicht, aber er muss es auch nicht tun. Er hat es wirklich schon jetzt mehrfach auch immer mit dem Finger in der Wunde getan, indem er sagte, hört mal zu, eure politischen Verfahren zur Auswahl dieser Amtsträger sind alles andere als nachvollziehbar und transparent. Aber wie gesagt, das ist keine Kritik an der auserkorenen Nachfolgerin, dass Frau Specht-Riemenschneider eine fachlich sehr gute Wahl ist, ist kein Thema. Dass sie über bestimmte Qualitäten möglicherweise noch nicht verfügt, ist auch kein Geheimnis. Sie hat keine Erfahrung in puncto Behördenleitung, obwohl das natürlich mit zu der Qualifikation eines Chefs einer Aufsichtsbehörde dazugehört. Artikel 52 Absatz 5, 53 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung setzt dort tatsächlich Qualifikation, Erfahrung und Sachkunde voraus, aber die wird sie sich erwerben bei der ja wirklich großen Behörde, der sie dann vorstehen wird mit mehreren hundert Beschäftigten, ist ja der Bundesdatenschutzbeauftragte deutschlandweit gesehen eindeutig der Platzhirsch.
Also großer Respekt vor Luisa Specht-Riemenschneider. Zum einen, weil das ja, sie ist 39 Jahre alt. Das ist ja eine unglaubliche Erfahrung, die sie bereits mitbringt. Sie war mit, glaube ich, 32, also wenn nicht sogar noch weniger, war sie habilitiert. Und das ist, glaube ich, was die Universitäten angeht, also die gute, ehrwürdige Universität Bonn, wo sie jetzt ist. Das ist ja schon eine Nummer und das war, glaube ich, schon ihr dritter Lehrstuhl. Also sie war schon zweimal, hatte man sie schon abgeworben. Das ist ganz unglaublich. Und das Themenspektrum, das sie beherrscht, die Publikationen und die äußerst angenehme und unkomplizierte Art im persönlichen Umgang, also das spricht schon alles für sie. Warum ich nach Malte Engeler nochmal gefragt habe, ist natürlich, weil, also theoretisch, wer könnte denn eigentlich theoretisch jetzt die Intransparenz der Auswahl zum Thema machen? Wir haben ja jetzt doch in der Vergangenheit immer mal wieder Klagen auch gehabt, Konkurrentenklagen gehabt. Also wenn Malte Engeler sich gar nicht erst beworben hat, dann wird er wohl auch nicht klagen können. Dann ist er der Einzige, der klagen könnte, Ulrich Kälber selbst.
Ah, du kannst ihn ja mal fragen, ob er Lust hat.
Nein, ich glaube nicht. Wir wollen ja niemanden zum Unfrieden anstiften. Aber ja, der müsste eigentlich das Recht haben, weil der hat ja kein Hehl daraus gemacht, dass er den Job gerne behalten hätte.
Ist richtig. Er hatte seinen Hut ja mehrfach in den Ring geworfen.
Ja.
Und das, was du ansprichst, ist vielleicht gar nicht so weit weg von der Realität, weil er ja gerade auch durch sein Insistieren, dass er keine Gespräche bekommen hat, dass er nicht gefragt worden ist, dass er bereit ist, das Ganze weiterzutragen und vor dem Hintergrund seiner unbestrittenen Qualifikation auf allen Gebieten, die man braucht nach Artikel 53 der Datenschutzgrundverordnung, wäre er jemand, der tatsächlich ein entsprechendes Verfahren anstrengen könnte. Aber du hast es schon gesagt, ich glaube, Uli Kälber wird nicht den Kampfesmut aufbringen, den ja die eine oder der andere in den vergangenen Jahren dann mal ausprobiert hat. Die Erfahrung, die wir in den letzten Jahren mit deutschen Verwaltungs- und Verfassungsgerichten gemacht haben, wenn es um diese Frage geht, insbesondere die Weigerung der deutschen Gerichte, die Frage dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, was denn eine hinreichende Qualifikation und ein hinreichend transparentes Verfahren nach der DSGVO sein. Das hat Spuren hinterlassen und wird die Klagefreudigkeit der Betreffenden nicht gerade steigern.
Das dürfte wohl so sein, sodass uns dann nichts anderes übrig bleibt oder wir das ja auch von Herzen gerne tun und dem riesengroßen Gratulantenchor, den Specht-Riebenschneider in allen Kanälen jetzt heute, wir nehmen heute am Dienstag auf, heute ist es tatsächlich offiziell geworden, nachdem der Tagesspiegel gestern berichtet hatte, waren die Schleusentore jetzt offensichtlich geöffnet, weil eigentlich wollte man es wohl erst bekannt geben am Mittwoch bei einer Pressekonferenz, aber heute kommen schon die ganzen Gratulation. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Der Bundesdatenschutzbeauftragte hat ja, wie ich glaube auch die meisten Landesdatenschutzbeauftragten, einen Vertreter. Der ist nicht, das ist kein Wahlamt, sondern das ist der eigentliche Behördenleiter, wenn man so möchte, nicht? Also der, wie so die beamteten Staatssekretäre, die Minister kommen und gehen, die Datenschutzbehördenchefs kommen und gehen und einer bleibt immer. Und der heißt auch, und meistens kennt man die nicht so wirklich. Und beim Bundesdatenschutzbeauftragten heißt er auch noch ausgerechnet Müller, der schon sehr, sehr lange in der Behörde ist.
Absolut.
Der Jahrgang 57, also der muss unmittelbar vor der Pensionsgrenze stehen. Also auch Gott sei Dank gibt's dann jetzt eine Nachfolgerin, weil was hätte ansonsten passiert, wenn der Kälber Mitte des Jahres dann auch endgültig ja hätte gehen müssen und dann nachher noch sein Behördenchef, also der Einzige, der dann auch zeichnungsbefugt ist, in den Ruhestand sich verabschiedet, da wäre diese Behörde völlig führungslos gewesen. Jetzt bleibt es nochmal spannend zu schauen, wer denn eigentlich der Nachfolger von dem Müller wird.
Das stimmt, das ist auch eine interessante Frage. Gerade noch zwei Worte, weil ich ihn persönlich kenne und deswegen auch zunächst mal sagen muss, dass er auch sozusagen bereit gestanden hätte und eine Übergangszeit auch ganz ordentlich gemanagt hätte. Er ist mir deswegen auch besonders verbunden, weil er wie ich ein großer Anhänger des ersten FC Kaiserslautern, Fußball. Nico, du hast keine Ahnung.
Dieser Verein, der auf dem Abstiegsplatz in der zweiten Liga
steht, oder? Das ist total fies, dass du das erwähnst. Das schneiden wir nach raus. Er ist also wirklich nicht nur ein sehr freundlicher, sondern auch ein sehr fachkompetenter Mann, der das gut hätte machen müssen. Aber diese Vertreter, die dann jedenfalls vorübergehend ins Amt kommen, haben natürlich den großen Nachteil, dass sie nicht vom Parlament gewählt sind. Das heißt, sie haben nicht das politische Gewicht, sie haben auch nicht die Legitimation, die man braucht als Leiter einer unabhängigen Behörde und auch nicht das Standing, um sich dann auch mal mit dem einen oder anderen anzulegen. Ja, das kann man von einem Vertreter nicht ohne weiteres erwarten. Und deswegen sind diese Übergangsphasen, die, ich verweise nur drauf, auf Sachsen-Anhalt, zum Teil jahrelang andauern, auch immer ein klares verfassungsrechtliches Problem. Nämlich auf die Art und Weise steuert man natürlich eine ganze Behörde aus, indem man dafür sorgt, dass kein vom Parlament legitimierter Leiter dieser Behörde mit der vollen Kraft des Amtes dann auch agieren kann. Das ist sehr negativ. Der Herr Müller hätte das auffangen müssen, wenn es so gewesen wäre. Aber die jetzige Lösung, dass es kein Interim gibt, außer dass Uli Kelber sich im Moment selbst vertritt, das ist eindeutig die bessere Lösung für den Datenschutz.
Ich freue mich auf jeden Fall darauf, auf die nächste Begegnung mit Luisa Specht-Riemenschneider, denn wir haben sie zu den Kölner Tagen Datenschutz im Juni eingeladen. Sie hat das auch angenommen und wir werden dort sprechen über ein Thema, sie wird sprechen über ein Thema, das sehr noch viel jetzt publiziert hat, nämlich dem Verhältnis der DSGVO zum Data Act und überhaupt zu den Gesetz zur Datenwirtschaft, die wir jetzt haben, und sind da mal ganz gespannt, Sie dann auf dem.
Super spannend, auf jeden Fall.
Dann in Köln Ende Juni zu erleben.
Nico, können wir noch einen kurzen Blick bei kurz beleuchtet auf eine Aktion des Bundeskanzleramts werfen?
Bist du eigentlich bei TikTok?
Nee, natürlich nicht.
Nein?
Ich krieg's allerdings über meine zahlreichen Kinder mit, dass es das gibt. Und hat mich auch schon das ein oder andere Mal stellvertretend dort festgebissen und festgesaugt, immer wartend auf den nächsten Clip. Also, TikTok kennen alle. TikTok ist der größte Attraktor für Jugendliche, was das Thema Social Media angeht. Kein Jugendlicher, der was auf sich hält und alle Tassen im Schrank hat, geht noch auf Facebook, sondern da sind diese kurzen Medien mit einer ganz erhöhten, hohen Stickiness, einer Klebrigkeit, die einen nicht wieder aus den Fängen lässt, sehr beliebt. Und wir haben schon mitbekommen, zu Beginn der Ampel hat der Medienberater des Bundeskanzlers schon mehrfach auch öffentlich und auch sehr unpassend den Wunsch geäußert, er wollte doch unbedingt, dass der Bundeskanzler Olaf Scholz auf TikTok vertreten sei. Und jetzt hat er ihn offensichtlich breit gequatscht und sehen jetzt die ersten Videos des Bundeskanzleramts auf diesem Kanal, der von einem chinesischen Betreiber geführt wird. Wirklich eine schwierige Konstellation. Ich nenne mal drei Themen, die da angesprochen sind und auf die der Bundeskanzler mit Sicherheit keine guten Antworten hat. Thema Nummer 1. Das ist genau die Form von Social Media, von der der scheidende Bundesdatenschutzbeauftragte der Bundesregierung mehrfach erklärt hat, dass man, zumal das öffentliche Stelle, das Zeug nicht rechtskonform nutzen kann. Ja, da gibt's die Facebook-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, aus der sich ergibt, dass man auch als Nutzer in die gemeinsame Verantwortlichkeit mit dem Anbieter reinmarschiert. Dann müsste das Bundeskanzleramt also jede Menge Datenverarbeitung des Betreibers mitverantworten können sie nicht. Das müsste viel transparenter sein, funktioniert nicht. Und das ist Thema Nummer 1, Datenschutzwidrigkeit. Thema Nummer 2 ist natürlich die Frage, ist das überhaupt eine gute Idee, wenn öffentliche Stellen Produkte nutzen, die ganz offensichtlich nicht nur rechtswidrig sind, sondern auch gefährdend. Ja, wir haben inzwischen sehr genaue Untersuchungen darüber, wie Social Media sich auf Jugendliche, zumal auf Jugendliche auswirkt. Die Stickiness, von der ich geredet habe, ist für Kinder ein Riesenproblem, weil sie nicht mehr loskommen von diesen diesen Medien und stundenlang sich damit beschäftigen. Die mittlere Nutzungsdauer bei TikTok liegt bei 1,5 Stunden. Ist nicht alles, was Jugendliche machen, und zwar am Tag. Ja. Ist nicht alles, was Jugendliche im Netz machen, sondern ist ein wesentlicher Teil davon. Und sie kommen nicht ohne weiteres los, weil diese Social-Media-Angebote neurologisch betrachtet genau in eine Lücke reinmarschieren, indem sie unser Belohnungssystem austricksen. Und wer sich dafür interessiert, da gibt es inzwischen zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen zur neurologischen Auswirkung von Social Media, gerade mit solchen, die immer wieder neue Clips anbieten, also ohne zu warten, das nächste Angebot machen. Und da wird unser Belohnungssystem im Hirn, unser dopamingetriebenes Belohnungssystem in die Irre geführt. Es geht nicht darum, dass einem da ständig tolle Sachen gezeigt werden, sondern man hofft immer auf die nächste tolle Sache und wühlt sich dann durch zwei, drei eher mittelmäßige durch, mit denen man nichts anfangen kann. Aber dann kommt wieder die Belohnung. So genau funktioniert unser Hirn und da gehen diese Social-Media-Angebote genau rein, um die Verweildauer zu verlängern, um einfach möglichst viel Profilbildung betreiben zu können, also rauszufinden, was interessiert denn den Nutzer besonders und dann gleichzeitig Werbung auf der Basis treiben zu können. Das ist hochproblematisch. Sollte sich die Bundesregierung an so einem System beteiligen, Social-Media-Anbieter werden inzwischen in den USA auf breitem Feld verklagt. Also auch die US-Bundesstaaten haben in einer gemeinsamen Klage, über 30 Staaten haben inzwischen Facebook und Co. verklagt, weil sie sagen, ihr verführt unsere Kinder. Und der Bundeskanzler ist jetzt mittendrin. Herzlichen Glückwunsch. Letzter Punkt, wenn man sich anschaut, wie dort agiert wird, mit kleinen, eher dümmlichen Filmchen, dann kann man nicht ernst nehmen, was das Presseamt bzw. das Bundeskanzleramt sagen, dass es darum geht, mehr Präsenz auf einer Plattform zu zeigen, die ansonsten eher von Rechten und Rechtsextremisten bespielt wird. Naja, ob man mit wirklich dümmlichen Filmchen, wo die Aktentasche des Bundeskanzlers im Mittelpunkt steht, oder der Blick aus dem Fenster beim Bundeskanzleramt, ob man damit jetzt politische Bildung von Jugendlichen fördert, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber da kann man also mehrere Fragezeichen setzen.
Ja, also mein Gehirn funktioniert offensichtlich anders, weil also das, was du mit Stickiness bezeichnest bei TikTok, kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich finde das alles langweilig.
Dafür gibt es eine klare Erklärung, Nico, die ich jetzt aber nicht sage.
Meine sämtlichen Versuche, mich irgendwie mit TikTok anzufreunden, ich bin ja durchaus Social Media auch affin. Meine sämtlichen Versuche, mich damit anzufreunden, sind immer irgendwie in Langeweile. In Langeweile bislang endet. Naja, aber das ist aber nichts zur Sache tun, ja. Naja, es ist, du hast ja etwas dazu geschrieben bei FAZ Einspruch, wo du genau das formuliert hast, was du auch gerade gesagt hast. Da kommen dann natürlich immer die Einwände, also soll man denn jetzt eigentlich TikTok, das ja angeblich so ein Erfolgskanal für AfD und Konsorten ist, soll man das jetzt denn tatsächlich den Rechtsextremen überlassen, dann dort alles das, was es da an Propagandamöglichkeiten gibt, auszuschöpfen. Aber das ist ein weites und ja auch wirklich politisches Feld, wo wir als Juristen ja auch, sagen wir jetzt nicht so die Primären sind, die da gefragt sind.
Auch, uns, dazu will ich nur sagen, Nico, ein Gedanke. Also ich würde es ganz anders beurteilen, wenn Parteien auf TikTok unterwegs sind. Hier ist aber tatsächlich eine staatliche Stelle, das Bundeskanzleramt, unterwegs. Und da würde ich auch gerade unter juristischen Gesichtspunkten einen Unterschied machen, ob das eine staatliche Stelle ist oder ob da der politische Meinungskampf tobt. Ja, aber ja, das kann man unterschiedlich beurteilen und da wird mit Sicherheit auch die kommende Bundesdatenschutzbeauftragte eine Position finden müssen.
Die ja unter anderem das Facebook-Fanpage-Verfahren erstmal erbt. Das ist ja anhängig beim Verwaltungsgericht Köln. Und wird dann mal in ein paar Jahren wahrscheinlich verhandelt, denn so lange dauert das alles dort immer. Und wird sicherlich ein besonders spannendes Verfahren auch sein. Wo wir jetzt über ganz brandaktuelle Neuigkeiten sprechen, möchte ich ein Thema nicht unerwähnt lassen, das mir besonders am Herzen liegt, auch und das wir hier ja schon von ganz verschiedenen Seiten auch beleuchtet haben in der Podcast-Reihe, nämlich das Thema Selbstbestimmungsgesetz. Es hat lange gedauert, aber seit vergangenem Freitag ist es durch den Bundestag erstmal durch. das Gesetz, das im Kern Transmenschen die Möglichkeit eröffnet, ihren Namen und ihren ihren Geschlechtseintrag, nicht Personenstand, ihren Geschlechtseintrag und ihren Namen durch einfache Erklärung beim Standesamt zu ändern. Bisherige Rechtslage waren dort, dass man zwei Gutachten brauchte, zwei psychologische. Das wird jetzt abgeschafft. Einzelheiten sind alle heiß und sehr, sehr emotional umstritten. Wir haben hier in der Podcast-Reihe diversen Folgen zum Thema gehabt, zuletzt mit Christina Schröder, aber auch davor und als Hörtipp, wenn man es ein bisschen aus der betroffenen Warte verstehen möchte, haben wir einen Podcast mit Tessa Ganserer gehabt, der Trans-Abgeordneten der Grünen, aber auch der jungen Biologin Vollbracht, gab es auch eine Folge, die also an der Spitze der Kritiker des Gesetzes steht. Und dann haben wir noch eine Folge gehabt mit der CDU-Abgeordneten Wolf, die sich jetzt auch am letzten Freitag im Bundestag gegen das Gesetz geäußert hat. Wenn ich mir eine persönliche Bemerkung erlauben darf an der Stelle, da ich nicht wenige Menschen kenne, die ganz unmittelbar von diesem Gesetz auch betroffen sind und die entweder nach altem Recht noch durch die Begutachtungen mussten oder die gewartet haben und jetzt vor allem nach dem neuen Recht Personenstandswechsel, den Geschlechtseintragswechsel dann auch vornehmen können. Ich freue mich für diese Personen, einschließlich Tessa Ganserer, dass es gelungen ist, dieses Gesetz dort durchzubringen. Es hat jemand gefragt mich, Stefan, warum braucht man eigentlich überhaupt diesen Geschlechtseintrag beim Standesamt? Warum? Was ist denn eigentlich der Sinn? Es stammt aus dem 19. Jahrhundert. Und jetzt gehört nicht viel dazu zu sagen, dass also im 19. Jahrhundert hingen viele Rechte und Pflichten daran, ob man jetzt auch wirklich ein Mann war oder nicht.
Weil so Frauen, ist es. Ja, ja, das war mal sozusagen notwendig, um Rechte zuordnen zu können. Zuletzt wurde immer wieder betont, ja, was weiß ich, wehrpflichtig seien ja nur Männer. Und was ansonsten an Hilfsargumenten einem noch einfiel, in den letzten Jahren wurde eigentlich nur noch das Argument der Rechtssicherheit hochgehalten, so nach dem Motto, wenn wir zulassen, dass der Geschlechtseintrag und der Name geändert werden, dann könnte es ja sein, dass zum Beispiel ein Schuldner nicht mehr auffindbar sei. Ich glaube, das sind alles Hilfsargumente, die nicht mehr wirklich ziehen. Bei rein abstrakter verfassungsrechtlicher Betrachtung wird man doch sagen müssen, dass der Staat gute Gründe braucht, um dem einzelnen Menschen, um der einzelnen Person Vorschriften zu machen, wie er sich zu nennen hat und welchem Geschlecht er sich zuordnet. Und wenn diese Gründe nicht überzeugen, Klammer auf, eigentlich noch nie wirklich überzeugt haben, jedenfalls nicht in einer aufgeklärten und gleichberechtigten Gesellschaft, dann gibt es verfassungsrechtlich eben auch keinen Grund mehr, auch keine Zulässigkeit mehr, sowas wegzuregulieren und einzelnen Personen ihre Persönlichkeitsentfaltung einzuschränken. Und wenn man das so einfach verfassungsrechtlich und abstrakt betrachtet, gibt es jedenfalls keinen Grund für Aufregung.
Grundsatz der Datenminimierung. Ja, also
ja,
was ist, warum ist es überhaupt bei den Standesämtern erfasst, was man ist? Nicht? Also kann man auch sehr, sehr, das wird jetzt auf absehbare Zeit kein Thema sein, weil jetzt mit dem Selbstbestimmungsgesetz kommt es ja jetzt erstmal zum Fortschritt. Aber das ist eine Frage, die man durchaus berechtigterweise auch aus meiner Sicht stellen kann. Wir wollen uns zu guter Letzt mal wieder mit einem EuGH-Urteil beschäftigen. Zum Schadensersatz nach der Datenschutzgrundverordnung, auch mal wieder brand new. Ich überblicke es ja überhaupt nicht mehr, wie viele Entscheidungen es mittlerweile zum Artikel 82 DSGVO gibt. Die Entscheidung ist der Fall Juris, ein Vorlagenbeschluss aus Saarbrücken, stammt vom 11. April diesen Jahres, also wirklich brand new. Und es ging in dem Fall, ja, es war mal wieder ein Anwalt, der dort klagte. Also es ging um Spamming. Und jedem Spammer sei geraten, doch bitte einmal seine Liste durchzuforsten, dass da nicht aus Versehen ein Anwalt drauf gerät. Weil wenn man sich so aus mittlerweile 25 Jahren Rechtsprechung zum Spamming in Deutschland anschaut, das ist, ich würde sagen, 50% sind Anwälte, die da geklagt haben. Ja.
Wobei das in diesem Fall, Nico, geradezu notwendig und logisch war, dass es ein Anwalt ist, der da klagt, nämlich die Juris GmbH, die da verklagt ist vor dem Landgericht Saarbrücken. Die ist eben der Betreiber einer juristischen Datenbank. Dort hat man sehr lange Zeit, bevor andere Medien stärker wurden, andere Datenbanken in den Vordergrund getreten sind, hat man sehr früh schon elektronisch Gerichtsentscheidungen angeboten. Und das war halt für Anwälte. Spannende Sache, wenn man dann als Anbieter so einer Datenbank gleichzeitig noch gerne Direktwerbung machen möchte und wie in dem vorliegenden Fall den Werbewiderspruch des Kunden hier, des Rechtsanwalts, mal übergeht, dann oder einfach nicht ernst nimmt, dann rappelt man in solche Verfahren rein und muss sich fragen lassen, ob man nicht mal Schadensersatz nach 82 DSGVO zahlen möchte. Der Vortrag der Juris GmbH schien mir jetzt nicht so elaboriert zu sein. Im Verfahren sagten die nämlich, dass die verspätete Berücksichtigung der Widersprüche des klagenden Rechtsanwalts entweder darauf beruht habe, das wussten sie nicht so genau, dass einer ihrer Mitarbeiter sich weisungswidrig verhalten habe, oder darauf, dass es übermäßig kostspielig gewesen wäre, diese Widersprüche zu berücksichtigen. Das sind natürlich Einladungen ans Gericht und alle Beteiligten, da doch mal ein bisschen genauer hinzuschauen und im Zweifelsfall auch mal ein bisschen zuzuschlagen. Nämlich zu sagen, mag ja sein, dass du Werbewiderspruch eingelegt hast, das war uns aber zu aufwendig, dem nachzugehen. Das ist natürlich jetzt kein überwältigend qualifizierter Einwand. Worum geht's in der Sache? Du hast es schon gesagt, 82 Datenschutzgrundverordnung. Der EuGH ist jetzt in der günstigen Lage, eigentlich nur noch auf frühere Entscheidungen verweisen zu müssen und dann noch ein bisschen was obendrauf zu packen. Der EuGH hat schon wiederholt zum Beispiel gesagt zu Artikel 82, dass der bloße Verstoß gegen die Verordnung noch nicht ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch zu begründen. Nämlich kann man auch dem 82 entnehmen. Es geht nicht nur darum, dass ein Verstoß vorliegt, sondern es muss auch ein Schaden entstanden sein. Und der Schaden muss kausal auf dem Verstoß beruhen. Und das alles muss der Kläger beweisen können. Das ist nichts Neues. Auch nicht neu ist, das sagte der Europäische Gerichtshof nämlich schon im Januar 24 in der Mediamarkt-Saturn-Entscheidung, die wir auch schon besprochen haben, lieber Nico, dass auch der kurzzeitige, selbst der kurzzeitige Verlust der Kontrolle über die eigenen personenbezogenen Daten einen immateriellen Schaden im Sinne von 82 darstellen kann. Das ergibt sich schon aus dem einschlägigen Erwägungsgrund. Und auch da sagt der EuGH natürlich pflichtschuldig, aber es muss natürlich dadurch auch ein Schaden entstanden sein. Interessant sind die zwei Aspekte, die der EuGH uns in diesem Kontext sozusagen als Dreingabe noch obendrauf legt auf die bisherige Rechtsprechung. Nämlich da ist zum einen die Frage, reicht es oder hilft es dem Verantwortlichen, wenn er sagt, es war nicht ich, es waren meine Mitarbeiter und denen hatte ich ganz klare Weisung gegeben, sich nicht datenschutzwidrig zu verhalten. Das spielt in das Feld des Artikel 29 Datenschutzgrundverordnung rein, nämlich bei der Frage, wie ist das eigentlich mit dem Verantwortlichen unterstellten Personen? Kann ich mich dadurch entlasten, dass ich auf deren Fehlverhalten verweise? Und da hilft uns der Artikel 82 Absatz 3 weiter, der sagt, eine Haftungsbefreiung kriegt der Verantwortliche nur, wenn er nachweist, für den Verstoß, / den Schaden nicht verantwortlich zu sein. Und da reicht es natürlich nicht zu sagen, das waren meine Mitarbeiter, meine gut ausgewählten Mitarbeiter, die mal wieder weisungswidrig gehandelt haben. Das war also deren Fahrlässigkeit. Das reicht deswegen nicht, dieser Verweis, da er immer noch denkbar ist, dass eine Aussichtspflichtverletzung beim Verantwortlichen vorliegt, dass er also seine Mitarbeiter vielleicht mal unterwiesen hat, was sie tun und was sie lassen sollen, aber dass er das nicht regelmäßig überwacht hat. Beispiel 130 OWIG, Aufsichtspflichtverletzung, das kann durchaus auch sozusagen ein Grund dafür sein, warum der Verantwortliche doch verantwortlich ist für den Schaden. Das hilft ihm also nicht wirklich weiter. Und ich glaube auch insofern, Nico, was würdest du sagen, ganz nachvollziehbar von der Argumentation her. Das wäre natürlich für die Bedeutung des 82 verheerend, wenn der Arbeitgeber sagen könnte, war gar nicht ich, waren meine Beschäftigten.
Naja, ist teils. Also erstens versucht man ja doch sehr, jedenfalls in größeren Unternehmen, zum Teil sehr akribisch Richtlinien aufzustellen, unternehmensintern, wie etwa mit einem Widerspruch zu verfahren ist, und setzt darauf, dass, wenn dann doch mal was schief geht, man sagen kann, man hat ja Compliance betrieben und mehr kann man eigentlich nicht verlangen, dass da mal im Einzelfall jemand versagt. Ja, menschliches Versagen, so formulierte das Landgericht Saarbrücken. in seiner Vorlagefrage, das kann man nie ausschließen. Und aus der Sicht ist es natürlich ein bisschen unbefriedigend, dass man jetzt gesagt bekommt, naja, also das reicht jetzt per se nicht aus, sondern ihr müsst jetzt noch außerdem den Beweis führen, ja, der ein Negativbeweis ist. Also dass es gar keine Umstände gibt, die also in irgendeiner Form das jetzt hätten verhindern können. Ja, Negativbeweis ist eigentlich immer unmöglich zu führen.
Ist schwierig jedenfalls, aber es gibt durchaus eben diese zwei Möglichkeiten für den Arbeitgeber. Das eine ist, dass er sagt, ich habe damit eigentlich gar nichts zu tun. Das kann er ja machen, das ist der sogenannte Exzess, also dass der Mitarbeiter sich selbstständig gemacht hat, im wahrsten Sinne des Wortes, und damit auch letztlich datenschutzrechtlich selbst verantwortlicher wird, weil er selbst die Zwecke und Mittel der Datenverarbeitung bestimmt. Den Fall hatten wir regelmäßig im öffentlichen Sektor, bei den Neugierabfragen der Polizei. Ja, wenn der eine oder andere Polizist oder die Polizistin mal gucken wollte, ob der Nachbar oder der neue Freund der Tochter möglicherweise schon irgendwelche polizeilichen Eintragungen in irgendwelchen Registern hat. Das ist ein Exzess. Da ist er selbst verantwortlich und da kann der Arbeitgeber oder der Verantwortliche natürlich vortragen, tut mir leid, der hat sich selbstständig gemacht. Das konnte ich nicht verhindern. Und dieses, das konnte ich nicht verhindern, ist das zweite Argumentationsmuster, dass er eben nicht nur sagt, ich habe, was total sinnvoll ist, tolle Regeln aufgestellt, wie wir im Unternehmen mit Datenschutzfragen umgehen. Und ich habe die Mitarbeiter auch angewiesen und ich habe sie regelmäßig überwacht und ich habe sie geschult. Und dass dann der ein oder andere immer noch es nicht kapiert hat oder im Einzelfall mal Fehler macht, das glaube ich, in dem Kontext kann sich der Verantwortliche schon entlasten. Nämlich, genau wie du sagst, man wird nie hundertprozentige Regelkonformität sicherstellen können, auch im eigenen Unternehmen nicht. Man wird das tun können, was einem möglich ist. Und das kann dann nach 82 Absatz 3 durchaus entlasten. Genauso wie der Beleg, das war ein Exzess, das hat mit mir gar nichts zu tun, da hat sich der Mitarbeiter sozusagen selbst zum Verantwortlichen aufgeschwungen. Das entlastet den Verantwortlichen in meinen Augen.
Ja, das ist der eine Gesichtspunkt, der angesprochen ist, und der andere schon erwähnt, nicht so furchtbar viel Neues eigentlich jetzt zum immateriellen Schaden, aber es wird, ja, also wenn ich jetzt hier auf Seiten der wäre, die jetzt hier immer wieder Klagen betreuen aus DSGVO, dann wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, weil es heißt hier schon wieder, also auch der Datenschutzverstoß mag noch so schwer sein, ohne einen immateriellen Schaden gibt es 0 Euro. Ja, also der Schweregrad spielt eigentlich gar keine Rolle. Und auch die Kriterien zur Bemessung eines Bußgelds in 83 spielen keine Rolle. Und es macht eigentlich auch keinen Unterschied, ob das ein Datenschutzverstoß war, also sprich eine Spam-Mail oder 2 Spam-Mails oder 3 Spam-Mails. Auch das spielt keine Rolle, weil es gar nicht auf die Häufigkeit, auf die Schwere und die Bewertung des Verstoßes als solches ankommt, wenn es um immateriellen Schadensersatz geht. Also es geht nicht darum, jetzt das Urteil darüber zu fällen, ob das jetzt ein leichter oder ein gravierender Verstoß ist. Es kommt nur darauf an, ob ein Schaden entstanden ist, wobei der EuGH natürlich wieder auch eigentlich nichts dazu sagt, was genau denn eigentlich unter einem solchen Schaden zu verstehen ist, einem immateriellen. Stefan, wir sind damit am Ende unserer Zeit. Oder hast du noch?
Ich hatte eigentlich nur noch ein Sätzchen dazu, ja, zu sagen, dass der EuGH, glaube ich, nachvollziehbar hier vorgeht, dass das einleuchtet, dass er sagt, der 83 Straffunktion hat mit dem 82 Ausgleichsfunktion nicht viel zu tun. Und sozusagen vermitteln kann man ja noch sagen, dass die Schwere eines Verstoßes gegen die Datenschutzgrundverordnung oder die Häufigkeit eines Verstoßes ja regelmäßig, nicht zwingend, aber regelmäßig, was auch mit dem Umfang des Schadens zu tun haben wird. Das heißt, wenn ich 50 Spam-Mails bekomme, ist der Schaden wahrscheinlich höher beim Betroffenen, als wenn ich nur eine bekomme. Aber das ist keine Überlegung, die der deutsche Richter bei der Bemessung des Schadensersatzes berücksichtigen muss. Der guckt einfach auf die Höhe des Schadens und deswegen gibt es diese Abhängigkeit von Schwere und Häufigkeit des Verstoßes eben formal gesehen nicht. Insofern, ja, ich finde, der EuGH macht das ganz nachvollziehbar, wird immer ein bisschen genauer in dem, was er entscheidet. Und das geht in eine gute Richtung.
Prima. Damit sind wir dann auch endgültig am Ende für heute und freuen uns beide auf das nächste Mal. Auf Wiederhören.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.